Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 30. September 2024. Am Mikrofon Yannick Güttinger und Can Schäppi. Salü Can.
Salü Yannick.
Ja, unsere Chefredaktoren sind at an undisclosed location irgendwo in Osteuropa. Das junge Redaktorenteam tut sie gerne vertreten für heute. Morgen sind die Chefs zurück am Mikrofon. Aber wir haben auch ganz viele News, die wir heute kurz besprechen müssen. Und zwar haben wir eine neue Initiative, die heute lanciert worden ist. Es geht um die EU. Um was geht es genau, Can?
Ja, der Verein Kompass Europa hat eine eidgenössische Volksinitiative lanciert. Mit dem Titel «Für eine direkt demokratische und wettbewerbsfähige Schweiz – keine EU-Passivmitgliedschaft». Weil das nicht so einfach aussprechen ist, nennt man sie kurz einfach Kompass-Initiative. Und sie will eine institutionalisierte Anbindung an die EU verhindern, indem völkerrechtliche Verträge, also zum Beispiel Verträge, die wir mit der EU schliessen, die eine Übernahme von wichtigen rechtssetzenden Bestimmungen beinhaltet, einem obligatorischen Referendum unterstehen. Also kurz gesagt, eigentlich alles, was wir übernehmen und was für unsere Gesetze entscheidend ist, muss abgestimmt werden.
Und zwar mit den Ständen.
Genau.
Oder Sie wollen das im obligatorischen Referendum unterstellen. Und zwar jeder Vertrag, der in Zukunft irgendeine so eine automatische Rechtsübernahme, eine dynamische Rechtsübernahme drin hat. Das heisst auch der EU-Vertrag, den man jetzt am Verhandeln ist, oder?
Genau. In der Initiative steht, dass Verträge, die jetzt gerade am Aushandeln sind, und das zielt natürlich auf den Rahmenvertrag oder bilaterale 3 oder wie man ihn auch immer will nennen, es steht drin, dass der bei einer Annahme nur weiter besteht, wenn er unter einem obligatorischen Referendum abgestimmt worden ist und angenommen worden ist.
Das heisst, das setzt jetzt eigentlich Bundesrat und Parlament ein bisschen unter Druck, dass wir halt schon jetzt, wenn wir über die Rahmenverträge dürfen abstimmen, sowohl das Volk und die Stände abstimmen, weil sonst, falls dann die Kompass-Initiative ein paar Jahre später dann angenommen werden würde, es einfach nicht mehr gelten. Also es gibt ein bisschen Druck auf die Regierung, dass da schon beim ersten Mal, wo wir über Europa abstimmen, auch schon die Kantone es wirklich dafür mitreden. Wie findest du das, Can?
Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, aber man hat natürlich wie immer bei einer Initiative die Gefahr, dass eine Annahme als eine Bestätigung vom Gegenteil ausgelegt wird. Also das heisst, wenn jetzt die Initiative abgelehnt werden würde, dass das dann als sozusagen Ja zur EU aufgefasst wird. Was auch noch ist, ist, dass man natürlich im Moment sehr viele so Initiativen mit so Themen bzw. generell Abstimmungen vor uns haben. Dazu gehört dann auch die Europa-Initiative von Operation Libero, die ja kürzlich ein bisschen in Verruf geraten ist, dank der Sanja Ameti. Und die will genau das Gegenteil, nämlich eigentlich eine engere Anbindung an die EU. Jemand, der auch genau das Gegenteil will, ist natürlich unser Lieblings-EU-Turbo. Der Simon Michel, der hat sich natürlich auch schon geäussert und er sagt, er sei eigentlich tiefenentspannt, weil er ist sicher, dass die Verträge mit der EU bzw. mit Brüssel bis Ende Jahr ausgehandelt sind und die Initiative darum gar nicht schnell genug ist.
Ja, unser Mr. Bilaterale, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den Initiativtext da genau gelesen hat von dieser Kompass-Initiative, weil sie ja eben, wie wir vorher ausgeführt haben, auch rückwirkend gilt sozusagen. Also selbst wenn die Kompass-Initiative erst, sagen wir, 2-3 Jahre zur Abstimmung kommt, der Effekt auf die Rahmenverträge wird sie sowieso entfalten können. Und was du natürlich gesagt hast zu der Europa-Initiative von der Frau Sanja Ameti, das ist natürlich spannend, oder? Weil sie eigentlich nicht in ihrem Initiativtext etwas über die institutionellen Elemente sagt, sondern sie macht das ganz allgemein. Ja, wir müssen jetzt die Verhandlungen aufnehmen und so weiter. Also zum Beispiel könnte es sein, dass wir das Volk die Rahmenverträge mit der EU ablehnt an der Urne. Dann kommt vielleicht als nächstes kommt dann die Europa-Initiative von der Sanja Ameti an der Urne und die wird dann vielleicht angenommen. Das heisst, der Bundesrat ist dann gezwungen, neue Verhandlungen aufzunehmen und dann könnte es so sein, dass auch eine Kompass-Initiative angenommen wird und die verbietet dann im Bundesrat, dass wir eine automatische Rechtsübernahme dürfen einbauen in die Verträge. Oder es kann ganz anders rauskommen. Es kann eine ganz komische Kombination von 3 verschiedenen Abstimmungen geben. Und ja, ich weiss nicht, wie siehst du das? Gibt das ein riesen Mess irgendwann?
Das werden wir sehen. Jetzt muss die Kompass-Initiative zuerst mal noch die Hürde vom Unterschriften sammeln auf sich nehmen. Sie fangen morgen an, am 1. Oktober, und sie müssen 100'000 Unterschriften zustande bringen. Vielleicht müssen wir an dem Punkt auch noch kurz sagen, wer überhaupt hinter der Initiative steht. Es ist ein relativ breites Initiativkomitee unter der Führung der Gründer der Partners Group. Das sind der Urs Wietisbach, der Alfred Gantner und der Marcel Erni, alles ehemalige Goldman Sachs-Banker, also Leute aus der Finanzindustrie, aber auch andere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur, zum Beispiel der Kurt Eschbacher, der Bernhard Rossi, der Hans Wicki, FDP-Ständerat und auch unser Chefredakteur, der Markus Somm.
Ich glaube, wir können dem breit aufgestellten UK durchaus zutrauen, dass wir die Initiative zusammen bekommen. Wir sind ja grundsätzlich immer dafür, wenn man mehr abstimmen kann. Also denke ich, je mehr Wahl das Volk hat, umso besser. Das ist ja unsere Stärke in unserem Land. Darum, ja, ich denke, das Volk wird da die richtige Entscheidung treffen von diesen drei verschiedenen, vielleicht sind es dann bald vier Abstimmungen, die es zu Europa gibt, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir müssen zu der nächsten Story kommen. Und zwar hat der Tagesanzeiger heute gross zum Gegenangriff zu der Atomkraft geblasen. Also, um genauer zu sein, geht es um Greenpeace. Die haben da einen Brief geschrieben im Albert Rösti. Oder um was geht es da genau, Can?
Ja, Greenpeace hat beim Bund eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Und zwar gegen den Bericht Technology Monitoring of Nuclear Energy. Das ist eigentlich der Bericht oder einer von den Berichten, wo ein Bundesrat und der Departement als Entscheidungsgrundlage dient, unter anderem auch für den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative, wo ja vor kurzem für relativ viel Lärm gesorgt hat, weil man das Technologieverbot unter Umständen will aufheben. Greenpeace fordert jetzt, dass der Bericht überarbeitet wird und von einem unabhängigen Gremium, was auch immer das dann genau heisst, geprüft wird. Und zwar mit der Begründung, dass einerseits gewisse Fakten ausgeklärt worden sind und dass es politische Aussagen drin hat, zum Beispiel zu der Beschleunigung vom Bewilligungsverfahren, und das hat nichts in so einem Bericht zu suchen. Die grösste Kritik, beziehungsweise die schwerste, wenn sie dann stimmt, ist, dass sie den Autoren von dem Bericht Parteilichkeit vorwerfen, also dass die nicht neutral sind. Und zwar, weil zwei von den Autoren vom Bericht wirtschaftliche Beziehungen zu der AXPO pflegen. Das sind der Tony Williams, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von der AXPO, und der Georg Schwarz, ehemaliger stellvertretender Direktor von der INSI, das ist die Atomaufsichtsbehörde. Und der ist gemäß NZZ bei der AXPO in beratender Funktion tätig. Man wirft die Parteilichkeit aber auch zum Beispiel der Annalisa Manera vor, das ist eine Professorin für nukleare Sicherheit an der ETH Zürich, und Andreas Pautz, der Leiter vom Zentrum für Nukleartechnologien am Paul-Scherrer-Institut. Auch die haben ein Eisen im Feuer, sozusagen, weil sie in diesem Bereich ja forschen.
Also wir hören jetzt schon mal die ganze Liste von hochqualifizierten Leuten, die in dieser Branche arbeiten. Die arbeiten alle zusammen im Auftrag vom Bundesrat und stellen einen umfassenden Bericht da zusammen, wie es um die Atomkraft in der Schweiz wie es ihnen geht, wie der Preis ist, wie die Rahmenbedingungen sind. All das stellt man zusammen mit hochkompetenten Leuten. Und jetzt kommt da ein NGO, Greenpeace. Ich würde es mal behaupten, die schafft nicht ein einziger Nuklearphysiker. Und die dürfen jetzt einfach so ein Briefli schreiben an den Bundesrat Rösti. Ich glaube, es geht da um eine Aufsichtsbeschwerde. Ich habe das kurz gegoogelt, was das ist, eine Aufsichtsbeschwerde. Und ich habe herausgefunden, dass man kann nicht mal erwarten, dass das erledigt wird. Das hat so kein Gewicht in unserem Prozess. Und der Tagesanzeiger haut das heute Morgen auf der oberste Spot von ihrer App, der größte Titel ist das, hey, Atomkraft in der Kritik. Und da lassen sie einfach im Titel weg, dass all die Autoren die Vorwürfe einfach klar ablehnen. Aber die Story ist halt einfach, ja, dass Greenpeace da einen Brief geschrieben hat. Also ich finde, wenn die Autoren das so stark zurückweisen, dann gehört das auch in den Titel rein. Autoren, ja, weisen zurück oder irgendetwas, das muss doch gar nicht in den Titel. Weil sonst kann jeder einfach irgendeinen Brief schreiben, Entschuldigung, der Bericht ist falsch, der muss überarbeitet werden. Und egal wie richtig der Bericht ist, ist das dann nachher schon wieder eine News-Headline. Also ich verstehe das überhaupt nicht, da musste ich mich darauf aufregen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, also ich finde es eigentlich mehr beeindruckend, weil Greenpeace oder generell so die linksgrünen NGOs, man merkt einfach, wie unermüdlich und wie schnell die für ihre Anliegen einstehen und alles, was kommt, wo ihnen nicht entspricht, direkt kritisieren. Da könnten eigentlich gewisse andere Verbände, zum Beispiel gewisse Wirtschaftsverbände, auch ein bisschen etwas davon lernen, dass sie da ein bisschen aggressiver ins Rennen gehen manchmal.
Ja, und ich meine, unser Bundesrat Rösti, der macht das alles transparent. Sogar eine Woche voraus ist schon rausgekommen, vor dem Atomentscheid, dass der wird kommen. Und da haben wir gesehen, all die Parteien, SP Grüne, all die NGOs, die haben sich gerade in einer Linie aufgestellt, haben sich organisiert. Aber man sieht es, auch die Umfrage, die letztens rausgekommen ist, also eine Mehrheit der Schweizer befürwortet Atomkraft, befürwortet neue AKWs. Und ich denke, das zeigt einfach, dass der Kurs, den der Bundesrat jetzt eingeschlagen hat, dass der wahrscheinlich der richtige wird sein. Oder der richtige ist, auch im Sinne vom Volk. Aber das Gute ist, auch hier werden wir können noch darüber abstimmen. Da haben die Grünen schon das Referendum angekündigt. Darum da sind wir auch glaub, zuversichtlich, dass das Volk grundsätzlich die richtigen Entscheidungen wird können treffen. Wer Angst hat vor falschen Entscheidungen, wer Angst hat vor der ganzen Atomdebatte, gerade ihr Linken, wenn ihr so Angst habt vor dem Supergau, für euch haben wir da noch ein Message, dass ihr auch könnt gut schlafen könnt, auch wenn es vielleicht ein neues AKW gibt.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Kommen wir zum nächsten Thema. Auch ein Thema, das wir schon mehrmals besprochen haben. Es geht um die integrative Schule. Da hat es eine neue Umfrage gegeben. Ich glaube, im Raum Basel. Was sind dort Einzelheiten, Can?
Genau, es hat eine Umfrage von 664 Lehrpersonen plus Bildungspolitiker und Eltern, wie du gesagt hast, im Raum Basel gegeben. Und dort geht es eigentlich darum, ob die integrative Schule noch funktioniert. Und das Verdikt ist klar, nein. 70% der Teilnehmer sagen, dass ein stark störender Schüler zu einer erheblich schlechteren Leistung der ganzen Klasse kann führen. 90% fordert deswegen auch Anpassungen im Bereich der integrativen Schule. 85% befürworten, dass man Kleinklassen wieder macht. Das sind kleinere Gruppen von Schülern mit einem höheren Betreuungsbedarf, die speziell geschultes Personal haben. Die Frage, die ich mir jetzt darstellen, ist, das ist eigentlich ein Resultat vom Behindertengleichstellungskonzept. 2004 haben wir das einführen. Da hat man das eingeführt und darum die Schule so anpassen. Wieso kommt das erst jetzt?
Ja, es scheint ein bisschen in Mode zu sein, über die integrative Schule zu reden. Ich meine, das ist jetzt, die FDP hat sich jetzt gerade kürzlich in die Sparte ein bisschen positioniert, dass die integrative Schule ihre Ziele nicht erreiche. Und jetzt hat das ein bisschen Fahrt aufgenommen mit dem Schulstart und jetzt auch mit der Befragung. Also ich finde das erstens mal super, dass man mit so einer Befragung direkt Betroffene mal die Meinung reinholt. Also ich meine, das ist das eine, wenn Bildungspolitiker in Bern und die anderen Parlamenten hier und her diskutieren, was jetzt funktioniert und was nicht. Es ist etwas anderes, wenn da jetzt wirklich eine beträchtliche Zahl von Lehrpersonen mal Auskunft gibt, was sie finden. Das Resultat ist ja verrückt. Also ich meine, es sind Mehrheiten von 70%, 80%. Also da würden wir bei Umfragen von, eben politischen Umfragen, nur träumen von 80% Zustimmung, oder? Ich denke, das Verdikt ist klar. Was das jetzt genau heisst für Bildungspolitik, da bin ich mir nicht so sicher. Also Bildungspolitik ist immer etwas, wo kantonal geregelt ist. Auch das beeinträchtigte Gesetz, das du erwähnt hast, ich nehme an, das wird in vielen Kantonen auch unterschiedlich angewandt. Was meinst du, muss man jetzt das Thema vielleicht sogar eidgenössisch angehen oder ist es jetzt einfach da Kantonsparlament in erster Linie mal gefragt?
Nein, ich bin eigentlich grundsätzlich dagegen, dass man so Sachen möglichst ich bin dafür, dass man es nicht auf Bundesebene klärt. Darum sehe ich da die kantonalen Bildungsdirektoren eigentlich in Verantwortung, dass sie handeln und dass sie da die Missstände, die bestehen, beheben. Die Frage ist einfach, ob sie das machen. Ich meine, zum Beispiel die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat ja gerade letzte Woche noch in einem Interview gesagt, dass sie an der integrativen Schule eigentlich viel festhalten. Und darum weiss ich nicht, ob das jetzt in nächster Zeit mal etwas Neues kommen wird.
Was wir natürlich auch nicht wissen, ist, ob das ein Basler Phänomen ist. Vielleicht geht es da jetzt einfach um ein paar Joggerli in der Klasse, wo jetzt besonders auffällig sind. Aber ich meine, die Anekdote entsprechend ist es natürlich auch in den anderen Kantonen ein Problem. Darum würde ich jetzt an erster Stelle mal zu mehr Umfragen aufrufen. Also ich denke, so eine Umfrage braucht es in jedem Kanton. Ich denke, das wäre sicher mal gut, um einfach mal die Informationen vom Boden haben, vom Boden der Realität haben, oder? Von den Leuten, die täglich mit dem zu tun haben. Und ich glaube auch wie du, also das sind jetzt einfach Bildungspolitiker in den kantonalen Parlamenten gefragt, um das mal ein bisschen genauer anzugehen, wie können wir das besser umsetzen. Ich meine, der ganze Gedanke hinter dem integrativen Ansatz, der ist schon grundsätzlich mal schön. Und auch liberal, dass alle Menschen mal ein Level Playing Field haben, also einfach gleiche Voraussetzungen und einen fairen Wettbewerb, und dass alle sich entfalten können, das ist ein liberaler Grundgedanke. Ich denke, da geht es eben wirklich um handfeste Sachen. Wie setzt man das in der Realität um? Wann braucht es ein Gutachten? Wann braucht es eine Abklärung? Und wie viel Bürokratie ist wirklich notwendig? Aber ich denke, da muss man wirklich vor Ort schauen, auch wirklich speziell auf das Schulsystem der Kantone abgestimmt hat. Oder? Wir haben noch ein nächstes Thema. Da tun wir unseren Horizont auch ein bisschen weiter. Wir gehen auf Österreich. Da hat es nämlich am Wochenende Wahlen gegeben, die jetzt doch relativ für viele Schlagzeilen gesorgt haben. Was sind da die Einzelheiten, John?
Ja, bei den österreichischen Wahlen hat die Freiheitliche Partei Österreich, die FPÖ, ist als deutlicher Wahlsieger hervorgegangen, nämlich mit 29,2%. Das ist ein Zuwachs von über 10%. Sie stehen damit auch deutlich vor der ÖVP, wo derzeit den Kanzler stellt, und zwar der Karl Nehammer. Die haben nämlich nur 26,5% erreicht. Nachher kommen die SPÖ mit 21% bzw. NEOS, das sind die Liberalen, mit 9% und die Grünen mit 8%. Das Problem für den FPÖ-Vorsitzenden, der jetzt eigentlich der Held von der Stunde wäre, das ist der Herbert Kickl. Es will niemand mit ihm zusammenarbeiten.
Eben, du hast gesagt, der aktuelle Kanzler ist von der ÖVP. Und so wie ich es einschätze, wird wahrscheinlich der grüne Bundespräsident ihm als erstes wahrscheinlich wieder den Auftrag geben für eine Regierung. Das ist im österreichischen System nicht verboten. Also es ist nicht so, dass die Partei mit dem meisten Sitz automatisch den Regierungsauftrag bekommt. Also es hat sich schon mal gegeben, sogar in der österreichischen Geschichte, dass jemand, der nicht die meisten Stimmen hat, am Schluss die Regierung bilden. Wie findest du das aber ganz allgemein? Das ist schon eine Pflogenheit, eigentlich das, der, wo jetzt dort die Wahl gewonnen hat, dann auch auf die Regierung bildet oder so. Verstehe ich das eigentlich aus einer Schweizer Perspektive ein bisschen. Was sagt dein Betrachterpunkt aus der Schweiz so dazu?
Ja, das ist das, was wir beim Nebelspalter eigentlich immer wieder besprechen. Wahlen müssen eigentlich Konsequenzen haben. Und so wie das jetzt gemacht wird, erinnert, es ist nicht ganz so eine Brandmauer nach deutschem Vorbild, dass einfach FPÖ kategorisch ausgeschlossen wird. Aber es geht schon in die Richtung, es erinnert schon ein bisschen an das. Und es ist einfach die Frage, wie demokratisch das ist, wenn man als klarer Wahlsieger hervorgeht und nachher nicht in die Regierung kann.
Gut, ich finde, es hat schon etwas mit Demokratie zu tun, wenn die ÖVP sagt, ja, doch, wir arbeiten schon mit der FPÖ zusammen, aber vielleicht nicht, einfach nicht mit dem Kickl. Der passt uns jetzt nicht.
Ja, das stimmt.
Ich meine, das kann man ja als Partei oder als potenzieller Koalitionspartner ja schon sagen, wir sind bereit zum Zusammenarbeiten, aber jetzt mit dem Typ, der gefällt das jetzt einfach nicht. Das ist ein bisschen speziell, wenn das natürlich dann der Anführer von der Partei ist, oder? Wo der halt auch die Wahl wirklich gewonnen hat. Wobei ich habe eine Nachbetrachtung gesehen von einem österreichischen Korrespondent, der gesagt hat, dass FPÖ-Wähler die Partei vor allem wegen dem Inhalt gewählt hat und nicht per se wegen der Figur Kickl. Also dann könnte es ja durchaus vielleicht noch eine rechte Koalition geben, vielleicht zwischen ÖVP und FPÖ. Oder wie siehst du das? Wer kommt da jetzt an die Macht als nächstes?
Ja, die ÖVP könnte natürlich jetzt auch statt mit der FPÖ, mit der SPÖ zusammenarbeiten. Sie hätten zusammen eine hauchdünne Mehrheit. Aber das würde natürlich immer voraussetzen, dass bei wichtigen Abstimmungen alle Parlamentarier anwesend sind, was nicht unbedingt immer der Fall ist. Was dort noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass sie eine weitere Partei, zum Beispiel NEOS oder die Grünen, in die Regierung nehmen. Das bringt dann natürlich wieder die Schwierigkeit, dass man auf einen gemeinsamen Nenner muss kommen. Das geht mir jetzt auch bei der Ampel in Deutschland. Was ich aber mehr auch entscheidend finde an dem Ganzen, ist das, was der Stefan Milius heute im Nebelspalter geschrieben hat, in seiner Medienkolumne, und zwar, wie das Ganze von den Medien aufgegriffen worden ist. Und er bemängelt da bei der österreichischen Presse, dass sie sich nicht mit dem Ergebnis an sich befassen, sondern einfach von einem Rechtsrutsch schreien und erzählen, dass die FPÖ will die Demokratie abschaffen und so. Das ist einfach nicht seriöser Journalismus.
Ja, und dazu muss man sagen, dass die FPÖ also eine längere Tradition hat als jetzt vielleicht gerade die AfD. Also die Partei gibt es schon seit den 50er Jahren, die war schon mehrmals an der Macht in Österreich. Also ich würde sagen, die lässt sich noch eher mit der SVP vergleichen als mit der AfD. Wobei eben regionale Unterschiede sind immer rum da. Also ich denke, 1:1 Vergleich lässt sich wahrscheinlich selten wirklich machen. Aber ich würde mir sagen, die Partei, die hat schon bereits Regierungsverantwortung getragen. Ich finde, da wieder eine Hetze lostreten gegen Rechtspopulismus. Es ist auch spannend, dass man eigentlich nie gehört, ob die Partei vielleicht linkspopulistisch ist. Der Begriff, den hört man nie, gehört immer nur Rechtspopulismus. Ich finde, da müssen wir jetzt wirklich am allerersten Mal am Resultat bleiben und schauen, was heisst das für Österreich, was heisst das für eine Koalition. Die Sitzverteilung ist noch extremer als Prozentverteilung. Also wenn ich jetzt mal die Sitz abliste. Die FPÖ hat 56 Sitz, die ÖVP hat 52 Sitz und die SPÖ hat dann 41 Sitz und die anderen haben 18 und 16 Sitz. Also die Verteilung ÖVP und FPÖ zusammen haben über 100, fast 110 Sitz und die anderen zusammen kommen so knapp auf 80 Sitz. Oder? Also meine Rechts-Links-Verteilung ist relativ klar, wer es da gewonnen hat im klassischen Spektrum. Ich bin grundsätzlich auch nicht so Fan von grossen Koalitionen. Ich finde, die funktionieren die nicht so gut im Allgemeinen. Du, wir überlegen es den Österreicher, wie sie wollen, ihre neue Regierung zusammensetzen. Wir sind froh, haben wir da einen direkteren Einfluss auf unsere Regierungen. Wir dürfen uns an dieser Stelle verabschieden. Das ist es von Bern einfach. Heute am 30. September. Gian Giappi und Janik Güttinger. Morgen geht es weiter mit Markus Somm und Dominik Feusi. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.